Die Presse. Der Rechnungshof stellt der Wirtschaftskammer ein schlechtes Zeugnis aus und wirft ihr fehlenden Reformwillen, Intransparenz und teure Strukturen vor. Der stellvertretende Chefredakteur der Presse, Gerhard Hofer, hat den Bericht gelesen und erzählt heute in unserem Podcast, welche Punkte besonders in der Kritik stehen. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich bin Nachrichtenredakteur und Podcast-Host bei der Presse. Der Rechnungshof empfiehlt jedenfalls, zügig grundlegende Strukturreformen zu initiieren. Worum es da genau geht, darüber rede ich in Kürze mit Gerhard Hofer. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf einen anderen Podcast. Den beliebten Erklär-Podcast Erklär mir die Welt gibt es mittlerweile seit 8 Jahren und vor kurzem ging eine ganz besondere 400. Folge live. In hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten lässt sich Host Andreas Sator je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit erklären. In der 401. Folge spricht Andreas Sator zum Beispiel mit Betriebswirtschaftsprofessor Leonhard Dobusch darüber, wie sehr wir uns im Internet von einigen wenigen mächtigen Menschen abhängig gemacht haben. Diese und weitere spannende Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder unter erklärmir.at. Und ich begrüße jetzt Gerhard Hofer bei uns im Podcast-Studio. Grüß dich.
Servus.
Martha Schulz ist als Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich angetreten mit der Ankündigung, sozusagen aufzuräumen. Seit Jänner ist sie im Amt. Jetzt haben wir dann einen Rechnungshofbericht, der auf 200 Seiten die Schwächen der Wirtschaftskammerorganisation sozusagen darlegt. Kann man den Bericht jetzt als Startschuss sehen, als Handlungsanleitung für die Wirtschaftskammerpräsidentin oder ist das schon eine Kritik an den bisherigen Maßnahmen? Wie ist das einzuschätzen?
Nein, es ist keine Kritik an den Maßnahmen, weil der Bericht umfasst einen Zeitraum, da war Martha Schulz eigentlich noch nicht Präsidentin. Aber er zeigt natürlich auf, wenn Martha Schulz aufräumt, dann räumt sie ein Zimmer in einem riesigen Wirtschaftskammerschloss auf, das aus 693 Räumen besteht. Weil die Wirtschaftskammer ist eben ein riesiger Koloss, der eben nicht nur aus der Bundeswirtschaftskammer, aus 9 Länderkammern, 93 Fachverbänden und 290 Fachgruppen besteht. Und hier ist dann irgendwann der Handlungsspielraum auch von der Martha Schulz sehr eingeschränkt. Denn jeder dieser Bereiche ist eigenständig, hat eine Finanzautonomie und lässt sich de facto nicht hineinreden.
Das sind Berufsgruppen zusammengefasst, die wählen ihren Fachgruppenvertreter, die sind dann wieder in
Sparten. Die sind natürlich auch legitimiert durch Wahlen, durch Kammerwahlen. Und der Rechnungshof sagt ja auch, dass damit ist es noch nicht zu Ende. Das Betätigungsfeld der Kammer geht ja weit hinaus über die eigenen, sage ich einmal, 693 Rechtsträger, sondern geht natürlich auch in weitere Bereiche rein. Sie sitzen bei den Krankenkassen drinnen, in verschiedensten Gremien, insgesamt in ungefähr 1000 Gremien mit 1200 Funktionären.
Jetzt habe ich das Gefühl, das ist ein Bereich, wo man jetzt von außen betrachtet relativ schnell etwas zusammenlegen könnte, wo aber die Wirtschaftskammer selbst sagt, naja, oder sich nicht festlegen will, dass man da etwas kürzen könnte.
Ich weiß nicht, ob man das zusammenlegt. Es geht nur einfach einmal, es zeigt einfach auf, wie komplex und verworren das ist und wir uns dann auch nicht wundern dürfen, wie komplex und schwierig unsere ganze Bürokratie ist. Letztendlich ist es ein Abbild eines Gesamtbildes. Wir sprechen immer von zu viel Bürokratie, von einem riesigen Förderdschungel von Dreifach- und Mehrfachstrukturen, aber ein Grund dafür ist auch, dass diese Strukturen dahinter unter anderem in den Kammern, und da geht es nicht nur um die Wirtschaftskammer, das ist jetzt halt ein Rechnungshofbericht der Wirtschaftskammer, dass die diese Strukturen unter Anführungszeichen nähern und mit Leben befüllen. Auch weil sie damit natürlich auch einen Teil ihrer Existenzberechtigung bekommen.
Jetzt haben wir auch vor uns diese 200 Seiten ausgedruckt liegen. Ich frage dich trotzdem nach einer Zusammenfassung oder was sind denn die größten Kritikpunkte des Rechnungshofs?
Also wenn ich es tatsächlich auf den Punkt bringen müsste, was drinnen steht, dann sagt der Rechnungshof, die Organisation ist viel zu kompliziert, Reformen werden seit Jahren verschleppt, es gibt keine Möglichkeit der Steuerung, der Koordinierung. Es passt das Ehrenamt nicht mit den hohen Funktionsgehältern zusammen, entweder Ehrenamt oder eben nicht Ehrenamt, aber Ehrenamt und gut besoldet, funktioniert nicht. Die Bezüge sind teilweise nicht nachvollziehbar. Die Personalkosten steigen höher als in anderen Institutionen. Es gibt kein Personalcontrolling. In den Gehältern, in den Anpassungen gibt es Spielräume, die gibt es sonst nirgendwo und so weiter und so fort. Die Mehrfachbezüge werden lückenhaft kontrolliert. Also es gibt eine Reihe von Punkten und diese 200 Seiten, ich habe sie mir in einem Tag, in einer Nacht eigentlich durchgelesen. Ich fürchte, ich muss mir noch mehrmals durchlesen. Es steckt noch sehr viel drinnen, was uns bis jetzt einfach bei der ersten Durchsicht noch nicht aufgefallen ist.
Da ist ja durchaus auch der Bezug von Herrn Dunninger in die Kritik geraten. Der ist der Generalsekretär, also ein Angestellter der Kammer, kein Funktionär. Ist diese Kritik an den Bezügen, ist das eine gerechtfertigte Kritik oder sind das muss man das auch in einen größeren Bogen stellen wahrscheinlich?
Ich bin jetzt da nicht derjenige, der da irgendjemanden zu viel oder zu wenig Gage missgönnt oder gönnt. Der Rechnungshof hat darauf verwiesen, dass es hier ein Regulatorium gibt, nämlich jenes, dass man sich an ähnlichen Gehältern in der Politik, zum Beispiel Generalsekretär in einem Ministerium, als Maßstab nimmt. Da ist das Gehalt relativ dazu hoch. Andererseits glaube ich schon, dass der Generalsekretär der Wirtschaftskammer so viel ein Top-Management-Posten ist, der einfach da einen riesigen Konzern, wenn man so sagen will, mit 4.700 Mitarbeitern führt. Das heißt, ein vergleichsweise Manager in der Privatwirtschaft verdient das X-fache.
Es ging ja auch darum, wenn ich das richtig gelesen habe, dass festgesetzte Gehaltsobergrenzen, die sich die Kammer selbst gesetzt hat, einfach ignoriert wurden.
Ja, genau. Das hat auch der Rechnungshof so dargestellt.
Einen anderen Kritikpunkt, den ich auch in deinen Texten gelesen habe, sind auch die großen Rücklagen der Kammer oder die ungenaue Zuordnung der Rücklagen. Jetzt könnte man auch denken, okay, die Kammer hat Rücklagen und ist auf Eventualitäten vielleicht vorbereitet. Wo liegt da das Problem?
Das Problem liegt überhaupt einmal beim Begriff Rücklage. Ja, weil ein Großteil der Rücklage sind Immobilien, in einem normalen Unternehmen ist das ein Anlagevermögen. Ja, wir wissen aber auch nicht, wie diese Rücklagen bewertet werden. Der Rechnungshof sagt, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, wie man auf diese 2 Milliarden Rücklagen kommt, weil eben jede Immobilie quasi teilweise nur mit dem Einheitswert bewertet wird und nicht mit dem Verkehrswert. Das heißt, tatsächlich sind die Immobilien der Wirtschaftskammer ein X-faches von dem Wert, was hier zu Buche steht. Das ist das eine. Und das zweite ist, tatsächlich braucht es so viele Rücklagen, weil das Argument ist doch immer, ja, wir brauchen in Krisenzeiten, müssen wir handlungsfähig sein. Jetzt gab es einmal so eine Krise, nämlich die Covid-Krise. In diesem Jahr musste die Kammer tatsächlich auch Einbußen bei den Einnahmen verzeichnen, weil eben sehr viele Betriebe Mitarbeiter entlassen haben und. Aber de facto ging das kaum an die Substanz. Das heißt, wenn man das als Worst Case nimmt, dann könnte man schon sehr viel von diesen Rücklagen auch auflösen.
Zuletzt haben sich in der Debatte jetzt auch wieder viele Unternehmen zu Wort gemeldet, die sagen, sie wissen eigentlich nicht, wofür ihre Pflichtbeiträge verwendet werden. Sie ziehen keinen Nutzen aus ihrer Pflichtmitgliedschaft. Ist das eine Debatte von einzelnen Stimmen, die man schon kennt, oder ist das wirklich eine große Unzufriedenheit in der Unternehmerschaft?
Da muss man immer unterscheiden, welche Unternehmer. Ja, also ich glaube einfach, das Problem der Wirtschaftskammer ist natürlich, dass sie für kleinere und mittlere Betriebe schon wichtig ist in den Regionen, die sich einfach nicht eine Rechtsabteilung und Spezialisten leisten können. Ja, große Konzerne, diese kleinen Betriebe zahlen aber verhältnismäßig wenig Beiträge oder niedrige Beiträge. Die großen Beitragszahler sind die großen Konzerne und die brauchen in vielen Bereichen die Wirtschaftskammer überhaupt nicht. Also eine große Bank, ein großer Industriekonzern, der ist ohnehin international aufgestellt, hat seine Spezialisten und Expertisen im Haus, der braucht da jetzt da niemanden. Das heißt, das Problem ist tatsächlich, die einzahlen, brauchen sie nicht. Die kaum was einzahlen, kommen schon auch immer wieder drauf, dass das eine oder andere Problem mit dem Zuständigen in der Bezirksstelle durchaus gelöst werden kann.
Die Pflichtmitgliedschaft ist ja gesetzlich geregelt. In der Dreierkoalition sind nur die Neos für die Abschaffung. Siehst du da Bewegungen, dass das eine Debatte bleibt oder eine große Unzufriedenheit? Oder glaubst du, ist das abgesichert, auch politisch?
Also ich bin jetzt natürlich als Wirtschaftsliberaler gegen jegliche Pflichtmitgliedschaften. Ich glaube einfach, dass Wettbewerb gut tut und dass die Sozialpartnerschaft genau dieses Problem hat. Das Image der Sozialpartnerschaft ist deshalb schlechter geworden, weil eben diese Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist und sich natürlich auch die Rahmenbedingungen massiv verändert haben. In den Zeiten, in denen es nur bergauf geht, ist es einfacher gewesen als jetzt, wo tatsächlich auch starke wirtschaftliche Verunsicherung da ist.
Jetzt haben wir einen Rechnungshofbericht, der ja auch als eine Art Handlungsanleitung funktionieren könnte. Wie bewertest du denn die Reaktion der Wirtschaftskammer oder wie reagiert die Wirtschaftskammer darauf?
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass an der Wirtschaftskammerspitze, also Martha Schulz und ihr Team, das genauso sehen wie der Rechnungshof. Sie haben ja auch offensiv diesen Rechnungshofbericht an die Medien, auch an die Presse weitergegeben, auch mit dem Satz, den auch Jochen Danninger, der Generalsekretär, gesagt hat, wir haben nichts zu verbergen. Ich glaube, das ist tatsächlich so auch gemeint und Sie wollen das machen. Aber Sie können nur als Bundeswirtschaftskammer mal mit einem Beispiel vorangehen. Das tun Sie. Sie nehmen ein Viertel der Beschäftigten raus. Sie setzen bis 2030 niedrigere Beiträge an. Um 100 Millionen wollen Sie hier eine Senkung machen. Alles andere ist quasi, Sie gehen mit gutem Vorbild voran und hoffen eben, dass die Landesverbände und die einzelnen Organisationen hier nachziehen.
Und ist diese Hoffnung berechtigt? Sind das politische Zusammenspiele, die man hier bedenken muss? Oder warum?
Ich glaube schon, dass die Hoffnung berechtigt ist. Ich glaube einfach, das sehen wir auch in anderen Bereichen auch. Es funktioniert einfach so nicht mehr. Also einfach so weiter, glaube ich, funktioniert auf allen Ebenen nicht mehr. Und entweder man kommt selber drauf, dass man hier sich auch ein bisschen der Zeit anpassen muss, vielleicht auch Transparenz schaffen muss, sich mehr rechtfertigen muss, sich stärker auch zu fokussieren, was ist meine Kernkompetenz. Die Wirtschaftskammer, alle Kammern tanzen auf so vielen Kirtagen, dass eben die Unternehmer, aber auch die Arbeitnehmer sagen, was tun sie für mich? Das hat ja auch damit zu tun, wenn die Arbeiterkammer Oberösterreich jedes Jahr das Vanilleeis testet, dann weiß ich nicht, ob das Kernkompetenz einer Arbeiterkammer ist und wofür ich dafür auch meine Pflichtmitgliedschaft abführe. Also wir sollten da tatsächlich einmal hergehen und sagen, wofür sind wir da und was haben wir uns einfach in letzter Zeit einfach fürs Lustiges dazugenommen.
Die Schwierigkeit liegt also auch darin, dass die Wirtschaftskammer so kompliziert aufgebaut ist, was wiederum den Abbau von Mehrgleisigkeiten schwerfällig zu machen scheint.
Ja, weil man einfach jegliche Möglichkeit, sich noch mehr Machtvolumen einzuverleiben, genutzt hat. Ich sage immer, in Wien kann man keinen Schanigarten mehr öffnen, ohne dass dann nicht auch die Sozialpartner mitsprechen. Also es ist mittlerweile in jedem einzelnen Bereich drinnen und zum Teil tatsächlich, und ich habe sehr viele Mails und Anrufe bekommen in den letzten Tagen, gibt es auch viele Unternehmer, die sagen, mein Problem ist nicht die Finanzierung, das Geschäftsmodell, sondern mein Problem ist mitunter auch die Interessensvertretung. Ich scheitere daran, weil ich keine Unterstützung, sondern sogar Gegenwind bekomme von der Innung. Also mir hat jetzt da ein Unternehmer geschrieben, der hat einen neuen Arm für Plattenspieler erfunden, ja, eine Nische, einen Plattenspieler-Nerd, und der hat angerufen, wie er das jetzt quasi als Unternehmer weiter vertreiben kann, und dann hat man ihm in der Kammer gesagt, dass das müssen Sie einmal die Lehre abschließen und in 3 Jahren reden wir weiter. Das ist natürlich nicht sinnvoll, solche Sachen, wenn ich schon jemanden habe, der kreativ ist, der vielleicht ein innovatives Produkt rausbekommt, dann erfährt er zuerst einmal, das spielt's nicht bei uns. Machen wir es einmal die Lehre.
Wie siehst du das Zusammenspiel von Bundesregierung und Wirtschaftskammer? Ist da ein politischer Wille, auch das zu unterstützen? Martha Schulz ist ja Wirtschaftsbund-Chefin, der eindeutig der ÖVP zugeordnet ist. Wie ist da die Lage?
Ist schwierig zu beantworten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Wirtschaftsbund in der ÖVP jetzt eine extrem starke Position hat. Ja, wenn ich mir anschaue bei den letzten Maßnahmen der Regierung, ich habe das Gefühl, da ist der Bauernbund viel straffer und besser organisiert und tut für diese, ja, ich muss sagen, 2% des BIPs, die Landwirtschaft bei aller Wertschätzung beiträgt, massiv viel mehr rausholen. Da gibt's auch kaum Kritik von einem Landwirten an seiner Bauernvertretung, weil die wissen ganz genau, wofür sie da sind und haben einen vollen Fokus und sitzen nicht irgendwo herum und testen Vanilleeis.
Vielleicht magst du uns noch aus dem Rechnungshofbericht 2, 3 Schmankerl präsentieren oder erklären?
Also wie gesagt, vieles davon wird erst in einiger Zeit in der Presse wieder erscheinen, weil ich da einfach noch in die Tiefenbohrung gehen muss. Aber es gibt da schon ein paar spannende Passagen im Bericht, unter anderem eben auch über Dienstverträge. Da ist zum Beispiel die Rede, dass die Wirtschaftskammer eine Person für Sonderaufgaben eingestellt hat, die es vorher und nachher nicht gegeben hat. Die Stelle hat es weder vor dem Zeitraum gegeben, noch wurde sie nach der einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses beibehalten. Die Wirtschaftskammer dokumentierte dazu nicht, ob und wie weit ein Bedarf für diese Stelle bestand. Das heißt auf Deutsch, das hegt den Verdacht, dass da einfach Posten geschaffen werden für einen Zeitraum, um Leute möglicherweise kurz einmal zwischenzuparken und dann weiterzureichen. Aber das ist kein Einzelfall. Ein anderer Punkt, die Wirtschaftskammer stellte wieder 23 eine Person für Sonderaufgaben ein. Die Stelle hatte es vorher und nachher nicht gegeben und wird auch nicht mehr nachbesetzt. Die Wirtschaftskammer dokumentierte dazu nicht, ob und wie weit ein Bedarf für diese Stelle bestand. Und auf Nachfrage des Rechnungshofs, wozu dieser Posten überhaupt geschaffen wurde, wurde lapidar gesagt, zur strategischen Weiterentwicklung der Wirtschaftskammer. Und das sind einfach so Sachen, wo man halt als, sage ich mal, jeder Pflichtmitgliedsbeitrag zahlen muss da natürlich irgendwann einmal sich ärgern, weil er sagt, da werden Jobs geschaffen, da kann nicht einmal die Wirtschaftskammer den Rechnungshof sagen, wozu die gut sind.
Gerd Hofer hat für uns den Rechnungshofbericht zur Wirtschaftskammer gelesen und wird weiter darin ein bisschen herumwühlen. Vielen Dank für deine Erklärungen.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Artikel zum Rechnungshofbericht von Gerhard Hofer finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Feedback an uns haben, Anmerkungen, Kritik, Sie erreichen uns unter podcast@diepresse.com. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie noch einen angenehmen Tag.